Ich lese uns den Bibeltext, der uns in der Losung für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist. Er steht im Buch des Jesaja im 58. Kapitel. Dort heißt es: Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkünde meinem Volk sein Vergehen und dem Haus Jakob seine Sünden. Zwar befragen sie mich Tag für Tag, und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen. Wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Und sie fragen mich: Warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen uns und du merkst es nicht? Ich sage ihnen: Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr und um mit gottloser Faust zu schlagen. Zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr damit zu Gott kämet. Ist es ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies, einen Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu bergen? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot den Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinen Nächsten nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird von dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen: Hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch des Fingerausstreckens und böses Reden, und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst. Es sind harte Worte, die Gott hier an sein Volk richtet. Er spricht hier nicht zu Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, sondern es geht um Menschen, die ihren Glauben sehr ernst nehmen. Menschen, die täglich Gott suchen. Menschen, die nach seinem Willen fragen. Und auch die Frage des Volkes: Warum schweigst du? Warum hörst du nicht? Du siehst doch all unsere Bemühungen. Auch eine solche Frage stellt niemand, der nur frommes Theater spielt. Nein, es geht um Menschen, die ihren Glauben sehr ernst nehmen. Kann in einem Volk oder auf uns heute übertragen in einer Gemeinde, in der so viel Gutes ist, muss da nicht alles in Ordnung sein? Nein, sagt Gott. Euer Verhalten ist nur dann zur Verherrlichung Gottes, wenn es auch eurem Verhalten gegenüber deinem Bruder, gegenüber deiner Schwester und gegenüber den Fremden zum Ausdruck kommt. Dürfen wir oder müssen wir dieses Wort des Jesaja auf uns anwenden? Gilt es uns? Oder sollten wir nicht vielmehr dafür dankbar sein, dass wir als Gemeinde vor Gott heilig sind, weil Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist? Das Evangelium sagt, Jesus Christus hat alles getan. Und wir sollen nur noch aus Liebe zu ihm nun auch uns an ihm ausrichten in unserem Handeln. Freilich wissen wir, dass wir von uns aus nichts können. Aber wir wollen voll und ganz auf die Gnade und Vergebung unseres Herrn bauen. Bleibt da noch Handlungsbedarf? Sind die Worte an uns gerichtet? Oder dürfen wir uns freuen in dem, was Jesus Christus in uns gewirkt hat? Wir dürfen und wir müssen beides. Wir dürfen uns freuen, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Oder wie es dann im Johannesbrief auch heißt, von dem wir ja vorhin schon gehört haben. Und es auch seid. Wir dürfen uns darüber freuen, was Gott aus uns gemacht hat. Aber wir dürfen und müssen uns auch fragen lassen, was in unserem Leben mit dieser Berufung, mit dem, was wir bei Gott schon sind, auch übereinstimmt. Und in diesem Sinne wollen wir heute hören, was Jesaja uns heute hier zu sagen hat. Wenn ich nun das Wort, das wir gelesen haben, auf uns anwende, dann klage ich aber nicht nur mich, sondern auch meinen Bruder und meine Schwester an. Trifft mich dann nicht das Wort, wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Ich bin es, der rechtfertigt. Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Darf ich mich eigentlich jetzt an diese Worte des Jesaja wenden und sie auf uns anwenden? Ja, ich darf es. Denn es geht ja in diesen Worten, die zwar die Sünde und das Vergehen beim Namen nennen, nicht darum, das Volk oder irgendjemanden fertig zu machen. Es geht nicht darum, jemand an den Pranger zu stellen, sondern es geht im wahrsten Sinne des Wortes darum, zurechtzuweisen, auf den rechten Weg zu weisen, damit das Volk in den Genuss dessen kommen kann, was Gott ihnen bereitet hat. Wenn ich die Worte des Jesaja auf mich, aber eben auch auf andere anwende, dann darf ich und muss ich auch immer daran denken, dass ich dort, wo ich die Schuld bei anderen sehe, in irgendeiner Weise auch mit beteiligt bin. Hat der andere von mir wirklich das Empfinden, dass er von mir angenommen ist, dass ich ihn lieb habe? Konnte ich ihm vielleicht deshalb nicht helfen, weil er sich von mir nicht angenommen fühlt? Oder habe ich den anderen, den ich jetzt als den sehe, der mir in einer schwierigen Situation nicht geholfen hat, vielleicht vorher schon zu verstehen gegeben, dass seine Art mir nicht liegt? Möchte ich eigentlich überhaupt das der Schwester, dem Bruder, bei dem ich dieses oder jenes für nicht richtig halte oder auch für Schuld halte? Möchte ich denn wirklich, dass ihm geholfen wird? Wie oft bin ich mit der Schuld meines Bruders oder meiner Schwester zu Gott gegangen und bin für meinen Bruder, meine Schwester bei Gott eingetreten? Wie oft habe ich für den anderen gebetet, dass es besser wird mit ihm, auch mit seiner geistlichen Arbeit? Nur wenn wir das bedenken, nur auf dieser Basis haben wir ein Recht und auch die Pflicht, uns diesen Worten des Jesaja zu stellen. Wie die Menschen damals stehen auch wir in der Gefahr, die Frömmigkeit, die Geistlichkeit der anderen an bestimmten Maßstäben, die wir haben, zu messen. Solche Maßstäbe sind zum Beispiel das hier genannte Suchen nach dem Willen Gottes, das tägliche Beten und eine ganze Reihe anderer Dinge, an die wir dabei denken. Dazu gehört vielleicht der regelmäßige Besuch des Gottesdienstes, die Teilnahme an Gebetsstunden und das Teilnehmen an Gebetskreisen, die tägliche stille Zeit. All das sind Kriterien, an denen wir versuchen, die Geistlichkeit des anderen zu erfassen, zu messen. In der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, galt es eigentlich als selbstverständlich, dass jeder, der die Bibel ernst nimmt, sie auch beim Gottesdienst bei sich hat. Oder ich erinnere mich daran, dass noch vor 20, 30 Jahren es ein ganz entscheidendes Kriterium hier unter uns war, um die Geistlichkeit eines anderen zu beurteilen, mit welcher Regelmäßigkeit er an den Bibelstunden oder an den Gebetsstunden teilnimmt. Wenn ich hier solche Beispiele nenne, könnte das den Eindruck erwecken, diese Dinge seien nicht wichtig oder solche Dinge seien nicht wichtig für eine Nachfolge Jesu Christi. Sie sind es durchaus. Aber Jesaja sagt uns, wenn diese Dinge, wenn ein solches frommes Verhalten da ist, ist das noch keine Garantie dafür, dass unser Leben Gott wohlgefällig ist. Denn wir können Böses tun, wir können das Verletzen anderer nicht dadurch ausgleichen, dass wir uns fromm verhalten. Und Jesaja nennt hier eine ganze Reihe von Punkten, die dort, wo wir fromm sind, und ich meine das jetzt wirklich fromm geistlich im positiven Sinn, trotzdem oder vielleicht sogar gerade deshalb nicht im Sinne Jesu Christi handeln und denken. Da führt er als erstes auf: Siehe, an Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Wie oft leben wir in zwei Welten? Das hat gar nicht unbedingt mit Heuchelei zu tun, sondern es ist einfach die Realität, dass wir in der Gemeinde, im Gottesdienst und mit all dem, was mit der Gemeinde zusammenhängt, wirklich aufrichtig an Gott denken und versuchen, in seinen Wegen zu gehen. und auf der anderen Seite im täglichen Leben, genauso wie andere, die keinen Gott kennen, versuchen, uns zu behaupten und an unseren Vorwärtskommen arbeiten. Wir gehen unseren Geschäften nach und unterdrücken die anderen, nehmen dabei keine Rücksicht auf andere. Andere verstehen vielleicht ihre Frömmigkeit, den Sinn ihrer Religiosität darin, dass sie meinen, wenn sie sich Gott gegenüber so verhalten, können sie auf diese Weise erreichen, dass er das tut, was sie wollen. Religion, die Gott zum Werkzeug macht, um eigenen Dingen nachfolgen und eigene Interessen durchsetzen zu können. Selbst das Fasten, selbst Verzicht und Opfer können, so sagen uns die nächsten Verse, auf unlauterer Basis geschehen. Zum Streit und zu Zank fastet ihr, und um mit gottloser Faust zu schlagen. Dort, wo ich Opfer bringe oder auch ganz wirklich auf Dinge verzichte, letztlich um meine geistliche Überlegenheit zu dokumentieren oder um auf andere mehr Einfluss zu gewinnen, dann ist das ein Grund, der zu Streit führt, ist es ein Schlagen mit der gottlosen Faust. Gott, und auch das wird uns hier gesagt und im Neuen Testament ja noch viel mehr betont, Gott hat kein Gefallen an einem betrübten Fasten. Er möchte, dass Fasten etwas mit Befreiung zu tun hat. Mit Befreiung für den Nächsten. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, unrechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Gibt es denn eigentlich, so müssen wir uns fragen, unter uns solche Gefesselten, solche, die sich sehen als solche, die unterdrückt sind, die in ihrer Auffassung, in ihrer Meinung unterdrückt sind, die ein Joch tragen müssen, die sich gefesselt fühlen? Ja, das gibt es. Das gibt es auch unter uns. Und um das zu erläutern, diese Situation, was da alles dazugehört, möchte ich einige Worte zitieren aus der Frohen Botschaft, einer Zeitschrift. Dort heißt es: Unrechte Fesseln, oft sind sie von außen nicht sichtbar. Menschen werden gebunden durch Vorurteile, durch unausgesprochene Vorwürfe, durch Anklagen. Andere werden durch nahestehende Menschen gefesselt, die in ihrer Liebe klammern, keinen Freilauf lassen, den anderen in ihre Vorstellung zu pressen versuchen. Wie ein drückendes Joch sind überhöhte Erwartungen, die wir aneinander haben. Manche Worte schlagen schlimmer als Fäuste. Wenn ich daran denke, und da denke ich ganz besonders an mich selbst, wie oft wir unsere Auffassung in einem Ton und einer Art vortragen, dass sich keiner zu widersprechen wagt. Oder wir kleiden unsere Argumente in so fromme Worte, dass keiner eine andere Auffassung zu sagen wagt, weil die Worte so fromm klingen, dass der Eindruck erweckt wird, einer, der die Nachfolge Jesu Christi ernst nimmt, der kann gar nicht anderer Auffassung sein. Das ist ein Verhalten, mit dem wir andere verletzen. Ein Verhalten, aufgrund dessen sich die kleinsten meiner Brüder, würde Jesus vielleicht sagen, verlassen und zurückgesetzt fühlen. Ähnlich wirkt es, wenn wir den anderen, die Geistlichkeit des anderen, anhand unserer Kriterien für Geistlichkeit einstufen. Der andere merkt es, wenn er geistlich nicht für voll genommen wird. Der andere merkt es, wenn ihm diese Geistlichkeit aufgrund meiner Kriterien, die ich habe, abgesprochen wird. Ein wahrer Gottesdienst ist ein Gottesdienst, ist ein Fasten, das den anderen befreit, das den anderen froh macht. Und wir haben ja so viel Grund, uns zu freuen. Jesus Christus ist gestorben für mich, hat mich erlöst. Und er hat auch den erlöst, der auf mich, bei allen guten Willen, den ich ihm zugestehe, den Eindruck macht, er will mich in sein Korsett pressen. Gott hat sein Gefallen an dem Lösen der Knoten des Joches, hat sein Gefallen, wenn wir den Gefangenen als Freien entlassen. Wir messen an unseren Kriterien. Gott lässt hier den Jesaja aufzählen, an welchen Kriterien er die Frömmigkeit misst, die vor ihm wohlgefällig ist. Und da wird es aufgezählt. Das Lösen der Fesseln hatte ich schon genannt. Dein Brot den Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst, wenn du jemanden siehst, der entblößt dasteht, auf den vielleicht nicht direkt oder indirekt in irgendeiner Weise der mit Fingern gezeigt wird, dass wir uns vor ihn stellen, dass wir ihn decken, dass du bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Und dann heißt es weiter unten, dass Finger ausstrecken und böse Reden sollst du verhindern, vermeiden. Wir alle wissen, zu welchem Leid, zu welcher Not in einer Gemeinschaft, überall dort, wo Menschen zusammen sind, das Reden über Dritte ist und sein kann. Aber es ist ein sehr schwieriger Punkt, den ich hier anspreche. Es gibt natürlich Fälle, und vielleicht sogar viele Fälle, in denen es richtig und im Sinne Jesu Christi und seiner Liebe ist, wenn wir uns über Dritte, auch vielleicht über geistliche Probleme bei dem anderen unterhalten. Aber das wollen wir uns sagen lassen, dass wir dabei in keiner Weise irgendwie leichtfertig sind, dass wir uns immer zunächst fragen, muss ich das nicht erst mit dem Betreffenden selbst besprechen? und dass ich mir auch immer dessen bewusst bin, beziehungsweise danach fragen muss, sage ich das wirklich, damit dem anderen geholfen wird, oder geht es mir vielmehr darum, mich selbst zu bestätigen und meine Sicht der Dinge durchzusetzen? Wir wissen alle mehr oder weniger gut, an welchen Kriterien wir die Geistlichkeit und Frömmigkeit der anderen einschätzen. Wir wollen sie vergleichen mit dem, was hier Jesaja aufzählt, als Kriterien, die Gott anlegt. Und dann werden wir in vielen Dingen feststellen, dass das mit unseren Kriterien zum Teil, aber bei Weitem nicht so recht zusammenpasst. Insbesondere nicht mit dem, worauf wir die Schwerpunkte legen. Hier werden viele Punkte angesprochen. Punkte, bei denen ich sofort zunächst an mich selbst denke, aber auch Punkte, bei denen ich an andere denke und mir von Herzen wünsche, sie würden es beherzigen und erkennen und umsetzen. Wir wollen, wenn wir so Mängel und Probleme bei anderen sehen oder vielleicht auch zu Unrecht vermuten, immer im Auge haben, dass Jesus Christus für die Schuld des anderen genauso gestorben ist wie für meine Schuld. Und wir wollen daran denken, gerade in einer solchen Situation, gilt in ganz besonderer Weise dieses Wort: Nehmet einander an. Einer trage des anderen Last, auch in dem Sinne, einer trage die Schuld des anderen. Wir sind zusammengestellt und unsere Berufung ist, dass sie eins seien, wie ich mit dem Vater eins bin. Dass wir eins sind untereinander und mit dem Vater und mit dem Sohn. Daran wird die Welt erkennen, dass du, Vater, mich gesandt hast. Das ist die Basis für Evangelisation. Das ist die Basis dafür, dass andere Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland erkennen. Und wir wollen dort, wo uns Gott in eine solche Situation stellt, auch versuchen zusammenzustehen. Ich mit meiner Schuld, aber auch mit Verständnis und Hintreten vor Gott für das Verhalten der anderen, was mir nicht gefällt. Wir sollen auch in diesem Sinne eins sein und darin Gott verherrlichen. Es wird, zumindest kann ich das von mir sagen, uns meistens viel leichter, für jemanden Verständnis zu haben und auch für jemanden bei Gott einzutreten, der sich irgendwie moralisch vergangen hat, als für einen Bruder oder einer Schwester einzutreten, die mich oder andere auf geistlichen Dingen verrät oder, was weiß ich, mich verletzt. Der Herr schenke uns, dass wir uns in seinem Geist so gegenseitig annehmen und auf diese Weise gemeinsam unseren Herrn bitten, dass er uns helfe, dass er wegräume, was unser Leben vor ihm nicht gefällig erscheinen lässt. Dass er das wegnimmt aus unserem Leben, auch als Gemeinde, was dem nicht gerecht wird, wozu Gott uns bestimmt hat, nämlich seine Kinder zu sein und als seine Kinder zu leben. Amen. Lasst uns nun noch eine Gebetsgemeinschaft haben.